warum man glaubt, was man glaubt. Was ist der Hintergrund davon? Man muss das begründen lernen. Und das freut mich, dass wir uns hier diesem widmen dürfen. Was ist Wahrheit? Ich habe anfangs mit keiner PowerPoint gerechnet. Jetzt habe ich eine recht umfangreiche PowerPoint mitgebracht. Und das ist, was ich uns heute an Gedanken, an Ideen und Vorstellungen präsentieren möchte. Ich vermute mal, die allerwenigsten haben das schon mal so gehört. Es gibt viele gute Argumente, da gibt es auch viele gute, massig tatsächlich, ja, Videos auf YouTube, Artikel im Internet, Bücher, noch und nöcher, dass die Bibel in einem Zeitraum von 1500 Jahren verfasst wurde, von über 39 Autoren, die lebten Jahrhunderte auseinander, in einer anderen Kultur, kannten sich gar nicht, sprachen eine andere Sprache und dennoch hat die Bibel einen roten Faden, ist ein einheitliches, zusammenhängendes Werk. Nimmt man zum Beispiel zwei Zeitgenossen wie Schiller und Goethe und nimmt denen ihre Aussagen zu Gott, wenn man die zusammennimmt, dann kommt kein einheitliches Bild dabei heraus. Und lauter so gute Argumente, erfüllte Prophetien, da gibt es aber schon ganz viel. Ich möchte uns heute gerne etwas präsentieren, was viel tiefer geht. Das heißt nicht, dass es ist ein bisschen anspruchsvoll, aber ich habe das über die Jahre gelernt, runterzubrechen. Wir gehen einfach auf die Ebene der Weltanschauungen, weil jeder Mensch eine Weltanschauung, ein Weltbild hat. Erschreckt bitte nicht vor dem Begriff Weltanschauung oder Weltbild. Wir haben ein Weltbild und das steht im Judasbrief, Vers 3 folgendermaßen, das ist der, den Heiligen ein für alle Mal überlieferte Glaube. Ja, unser christlicher Glaube, kann man sagen, das ist ein Weltbild, weil es die Welt erklärt. Jedes Weltbild erklärt mindestens, also ein Weltbild erklärt oder gibt Antwort auf die wichtigsten und grundlegendsten Fragen des Lebens. Und deswegen gibt ein Weltbild auf mindestens drei Dinge eine Antwort, nämlich wie alles seinen Anfang genommen hat. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Antworten. Ne? Welche Antworten würden wir geben? Ja, wie hat alles angefangen? Warum ist die Welt so, ich sag mal etwas salopp, so kaputt? Ja, hier guter Pass, ich muss ein bisschen weiter weg. Warum ist die Welt so kaputt, wie sie ist? Und was ist die Lösung für die Probleme in der Welt? Und jedes Weltbild gibt eine Antwort darauf. Ja, da hat man Urknall, Quantenfluktuationen, die Welt ist halt ja so, wie sie ist. Wir tanzen nach der Melodie unserer Gene, würden die Atheisten sagen. Und die Lösung für die Probleme ist ja im Humanismus quasi, evolutionärer Humanismus, die Menschlichkeit. Wir müssen einfach nur menschlich sein. Wir haben in drei Begriffen Schöpfung, Sündenfall, Erlösung. Das ist ein Weltbild, das ist eine umfassende Geschichte, eine umfassende Erklärung der Welt. Ja? So kann man sich das aber am leichtesten merken. Und wir steigen da jetzt mal ein. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ich darf nicht vergessen hier, falls ich vergesse weiterzuschalten oder einzuschalten, dann sag mir Bescheid. Genau, ich habe das in drei Blöcke unterteilt und der erste ist, Wahrheit gibt es nur mit Gott. Ja, wir wollen einige Wahrheiten über die Wahrheit hören und uns dem nähern. Wahrheit gibt es nur mit Gott. Das ist übrigens dann auch mit die Erklärung, warum man heute sagt, es gibt keine Wahrheit. Nichts, was zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen gelten würde. Das ist objektive Wahrheit, das ist wirkliche Wahrheit. Etwas, was wahr ist. Immer, überall, für jeden, ja? Also, fangen wir mal an hier. Wahrheit. Ja, Wahrheit gibt es nicht ohne Gott. Und hier, ich bin auf einer Internetseite mal vor Jahren schon gestoßen. Ich habe mich köstlich amüsiert, ich gebe es zu. Man ist eigentlich gar nicht auf die eigentliche Seite gekommen. Die heißt übrigens Proof that God exists, also der Beweis, dass Gott existiert. .org, nicht com, .org. Und kann man auch auf Deutsch auswählen. Und da durchläuft man so ein Labyrinth. Und es fängt mit Wahrheit an. Und tatsächlich hat er das so aufgebaut, dass man nicht zu diesem eigentlichen Gottesbeweis kommt oder auf seine Homepage kommt, ohne eingestanden haben zu müssen, dass es Gott gibt. Also wohl Zähne knirschen vielleicht der eine oder andere, aber es wird so offensichtlich, dass es Gott gibt. weil Wahrheit existiert notwendigerweise. Man kann Wahrheit nicht leugnen. Das führt immer ins Absurde. Und warum? Das können wir gleich sehen. Erst einmal Wahrheit, also Wahrheit und Gott, das geht zusammen. Du kannst es nicht trennen. Wenn du Gott ablehnst, musst du auch wirkliche Wahrheit, also objektive Wahrheit, musst du ablehnen. Dann hat jeder seine eigene Wahrheit, wenn es Gott nicht gibt. Und das ist ja auch folgerichtig. Ja? Das ist klar, wenn wir, ich sage jetzt etwas salopp, ja, das habe ich so ein paar Sachen immer über die Jahre angesammelt. Wenn wir uns entwickelt haben von der Amöbe zu Goethe, vom Fisch zum Philosophen, vom Frosch zum Prinzen, vom Urschleim zu Einstein, was habe ich alles so über die Jahre gesammelt, ja. Und eine Freundin hat gesagt, ja, und dann von der Ursuppe zur Popgruppe. Und dann habe ich gehört, auf Englisch, aber ich habe es ins Deutsche geschafft zu übersetzen, vom Floh durch den ganzen Zoo und heute sind wir so. Wenn das der Fall ist und wir nichts weiter sind als eine Ansammlung von Atomen, die in Bewegung sind, dann gibt es keine objektive Wahrheit, das ist ganz klar. Dann musst du das ablehnen. Ja? Da gehen wir noch viel näher drauf ein. Aber erstmal, absolute oder objektive Wahrheit ist etwas, das immer wahr ist, überall und für jeden Menschen. Also etwas, womit ich die Menschen immer gerne konfrontiere, um ihnen die Augen zu öffnen. Seht her, es gibt objektive Wahrheit und jeder von uns glaubt das. Nämlich ein Kind zum persönlichen Vergnügen zu quälen, das ist verkehrt. Immer, egal wann, ob gestern, ob morgen, vor 1000 Jahren, in 10.000 Jahren, es ist immer verkehrt. Und es spielt auch keine Rolle, wo du das Kind zum persönlichen Vergnügen quälst, im Keller, im U-Boot, auf dem Dachboden, auf einer Raumstation, egal wo. Und auch egal, wer das macht, ob Mann, Frau, ob intelligent, noch intelligenter, ob hochstehend, Handwerker, Professor, spielt keine Rolle. Egal wann, egal wo, egal wer. Es ist immer, überall, für jeden Menschen verkehrt, ein Kind zum persönlichen Vergnügen zu quälen. Und das zum Beispiel kann man nicht ohne Gott rechtfertigen. Man hat null Grundlage. Ja? Also, das ist aber erstmal objektive Wahrheit. Ja? Immer, überall, für jeden wahr. So, dann Wischen nicht vergessen. Und er bietet dann 4 Möglichkeiten an, und es gibt wirklich eigentlich nur diese 4 Möglichkeiten, rein logisch, entweder absolute Wahrheit existiert, sie existiert nicht, man weiß nicht, ob sie existiert, oder es ist einem schlicht Wurst, ja, ob sie existiert. So, und wenn jetzt ein strammer Atheist auf seine Seite kommt, der klickt dann selbstverständlich, wo sind wir denn jetzt? Die Wahlmöglichkeiten. Und er klickt dann hier drauf, absolute Wahrheit existiert nicht. Ja, das käme ja einem Eingeständnis gleich, dass es Gott gibt. Also klickt er dort drauf und wo landet er? Er landet hier auf einer Seite und die Überschrift lautet, absolute Wahrheit existiert nicht. Ist das absolut wahr oder ist das falsch? Und jetzt hat er die Wahl. Wenn er sagt, dass diese Aussage falsch ist, dann gilt das Gegenteil und absolute Wahrheit existiert. Wenn er aber sagt, das ist absolut wahr, dann muss es auch absolute Wahrheit geben. Und er blickt das aber nicht ganz so und klickt, nee, absolute Wahrheit gibt es nicht, die existiert nicht. Klickt da drauf und dann bringt er ihn zurück auf die Anfangsseite. Das ist kein Fehler, denkt drüber nach. Und lässt ihm noch einmal diese 4 Wahlmöglichkeiten. Er denkt sich, ja, da hat er doch einen Fehler, der hat doch da irgendwie einen Wurm in seiner Homepage. Programmierfehler und klickt nochmal auf, absolute Wahrheit existiert nicht. Und dann wiederholt sich das ganze Spiel. Absolute Wahrheit existiert nicht. Nein, existiert nicht. Ja, das ist absolut wahr. Die absolute Wahrheit gibt es nicht. Und dann kommt er hier wieder, zack. Und dann denkt er sich, okay, dann probiere ich mal was anderes. Ich komme hier nicht weiter. Und dann macht er das, den Agnostiker sozusagen. Jemand, der sagt, vielleicht gibt es Wahrheit da draußen, aber hier mit dem Denkapparat, mit allem, was wir als Menschen so an uns haben, können wir sie nicht entdecken. Also, ich weiß nicht, ob absolute Wahrheit existiert. Dann klickt er drauf und dann kommt er auf diese Seite mit der Aussage, ich weiß nicht, ob absolute Wahrheit existiert. Und ihr ahnt es, was jetzt kommt. Ist das absolut wahr oder ist das falsch, dass du nicht weißt, ob absolute Wahrheit existiert? Und dann sagt er, das ist natürlich absolut wahr, aber woher weiß er das? Ja, wenn er nicht weiß, was absolute Wahrheit ist, woher weiß er, dass das absolut wahr ist? Ja? Aber er behauptet es ja zumindest, also muss er das doch wissen. Dann klickt er drauf und dann kein Fehler, denkt drüber nach. Und dann natürlich, also das Letzte, was er klickt, ist absolute Wahrheit existiert. Er nimmt die letzte Option und dann macht er etwas Gemeines, muss ich sagen. Er schickt ihn auf die Homepage von Disneyland, ja. Hat es verlinkt. Also wenn das dir egal ist, ja, dann geh dich vergnügen. Ja. Wir wären tatsächlich, ist ein bisschen grob, aber ist ein biblisches Argument. Ja. Wenn Christus nicht auferstanden ist oder so, wie heißt es da in der Bibel, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, dann geh dich vergnügen, geh nach Disneyland. Ne? Und so eine Welt ohne Gott, dort gibt es überhaupt keine, nicht die geringste Grundlage, auf der man behaupten könnte, dass es Wahrheit gibt. Wahrheit, die für jeden gelten würde, also wirkliche Wahrheit, nicht nur Meinung, wie wir in der Einleitung gehört haben. Was sonst übrig bleibt, ist nichts als Meinung. Und wir haben hier eine Vorherbestimmung dann, ja, das nennt sich dann physikalischer Determinismus, etwas einfacher ausgedrückt, alles ist vorherbestimmt durch Ursache-Wirkung. Es gibt keine Freiheit oder so. Dann sind wir alles biochemische Roboter, Fleischmaschinen. Und wir reagieren auf äußere Reize. In unserem Gehirn läuft was ab? Elektrochemische Reaktionen. Ja? Unser Gehirn kann man vergleichen hier. Das Kreuz, eine christliche Flasche. Und das ist das Zeichen für Atheismus, eine atheistische Flasche. Ja? Man kann unsere Gehirne dann vergleichen wie irgendwas mit Sprudel oder so. Ja? So Sektflaschen oder was das sein soll. Ja? Jedenfalls, wenn es Gott nicht gibt und wir uns durch natürliche Prozesse entwickelt haben, dann hat sich unser Gehirn, wie ein Atheist in den 80er Jahren bekannt war, der Carl Sagan, der hat gesagt, am Anfang war alles Sternenstaub. Ja, und dann verfestigt sich alles, irgendwann kühlen die Planeten ab und dann die Ursuppe und dann die Popgruppe, ja, Urschleim, Einstein und so weiter. Und dann ist letztendlich, ja, muss man sagen, unser Gehirn aus Sternenstaub entstanden. Ohne dass da ein intelligenter Planer, Lenker dahinter war. Das waren nicht intelligente Kräfte, die da eingewirkt haben auf Materie. Und dann laufen in dieser grauen Masse, die sich aus Sternenstaub entwickelt hat, laufen elektrochemische Reaktionen ab, gesteuert von Gesetzen der Physik und der Chemie. Der Mensch muss denken, was er denkt. Gesetze der Physik und der Chemie bestimmen, dass das vorherbestimmt. Da ist kein Raum für, oh, hier ist Standpunkt A, Standpunkt B, ja, Atheismus und christlicher Glaube. Jetzt wege ich mittels der Denkgesetze der Logik rational ab und A, entscheide mich hierfür. Nein, es ist alles Chemie, elektrochemische Prozesse. Der Mensch muss glauben, was er glaubt. Er muss für gut und böse halten, was er für gut und böse hält, nicht weil es das etwa da draußen wirklich gäbe. Das sind ja dann nur zufällig entstandene Illusionen. Gedanken sind was? Wenn wir dieses Szenario voraussetzen, was sind Gedanken? Das sind zufällig entstandene Nebenprodukte von elektrochemischen Reaktionen. Und die werden gesteuert von Gesetzen der Physik und der Chemie. Das ist absurd. Hier kannst du keine Wahrheit begründen. Ja? Weil wenn du das dann vergleichst, dann ist das christliche Gehirn und das atheistische Gehirn wie eine Flasche. Die schüttelst du, machst du auf und dann laufen die chemischen Reaktionen ab. Du kannst nicht sagen, ja, die eine Flasche sprudelt wahr und die andere falsch. Die sprudeln, wie sie sprudeln. Und so wäre dann jedes Gehirn letztendlich. Also du kannst hier keine Wahrheit begründen. Darum, Wahrheit gibt es nur mit Gott. Und interessanterweise, wie wir gesehen haben, Wahrheit existiert notwendigerweise. Und wenn du sie leugnest, wird das absurd. Du musst sagen, dass es der Wahrheit entspricht, dass es keine Wahrheit gibt. Ja, es entspricht der Wahrheit, dass nichts der Wahrheit entspricht. Das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn. Das ist selbstwiderlegender Unsinn. Ich habe mal verteilt zu einer Veranstaltung wie dieser in der Fußgängerzone Einladungen verteilt und dann sagt mir jemand auf Deutsch: Ich spreche kein Deutsch. Und ich, wow, das muss ich mir merken für mein Seminar, habe ich mir gedacht. Ne? Oder wenn jemand sagt: Es gibt keine Worte. Er sagt das aber mit Worten. Und genau so ist das, wenn man sagt: Es gibt keine Wahrheit. Man sagt: Es ist wahr, dass es keine Wahrheit gibt. Ja, ich spreche kein Deutsch und sage das auf Deutsch. Ja, und so ist das. Aber jetzt könnten wir auf die Evolution eingehen. Und Darwin hat das ja selber erkannt. Er hat gesagt, aber dann kommen bei mir immer die schrecklichen Zweifel auf, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich aus dem Verstand der niederen Tiere entwickelt hat, irgendeinen Wert haben oder überhaupt vertrauenswürdig sind. Würde irgendjemand den Überzeugungen des Verstandes eines Affen vertrauen, wenn es überhaupt Überzeugungen in einem solchen Verstand gibt? Wer weiß das? Also auch er hat das gesehen und ab und zu kamen diese Zweifel. Und das ist jetzt keine Filmempfehlung, aber ich habe ihn gesehen, Interstellar. Ich fand es sehr interessant, also kurz zusammengefasst, die Pflanzen sind am Aussterben auf der Erde von so einer Krankheit befallen und die Menschheit steht davor, ausgerottet zu werden. Und er, der Hauptdarsteller, ist ein Astronaut und die wollen Welten erkunden, Planeten erkunden und so weiter. Und dort passiert es, dass er dann letztendlich in ein schwarzes Loch gesogen wird. Also ich fasse das wirklich nur ganz grob zusammen. Ja. Und dann kann er durch das schwarze Loch, also das, da ist irgendeine, ich sage jetzt mal geistige, eine körperlose Wesenheit, die mit ihm kommuniziert und das alles so herbeigeführt hat, damit er durch dieses schwarze Loch über Raum und Zeit quasi mit seiner Tochter kommunizieren kann, über Gravitationswellen, wie Morsezeichen ungefähr. Und so schaffen die es, eine Formel, die sie hätte retten können, aber die nicht lösen konnten. So gibt er ihr die Antwort und sie kann dann als Wissenschaftlerin ja, die Formel lösen und dann schaffen die es, so ein Energieproblem zu lösen und machen so ein gigantisches Raumschiff ja, und fliegen dann und retten so die Menschheit letztendlich, kurz zusammengefasst. Aber das Interessante an dem Film war, er gesagt, das sind wir. Diese Wesenheit, diese uns hoch überlegene, die irgendwie in einer anderen Dimension ist, das sind wir, nur eben viel, viel weiterentwickelt, viel, viel höher entwickelt. Und da habe ich mir gedacht, also hier, diesem Film liegt der Gedanke der Evolutionstheorie zugrunde, sehr stark zugrunde. Und letztendlich ist diese Wesenheit, die wir als Gott bezeichnen, ja, körperloses Wesen, das über Raum und Zeit und Materie steht, das würden wir als Gott bezeichnen. Und jetzt helfen die weiterentwickelnden Menschen, die gar keine Körper mehr haben, irgendwie so Wesen, eine gigantische Wesenheit sind, den Menschen in der Vergangenheit, um sie vom Aussterben zu bewahren. Also eigentlich auch zutiefst gotteslästerlich, da wird der Mensch wieder zu Gott erhoben. Ja, das sieht man im Sündenfall im ersten Buch Mose schon. Ihr werdet sein wie Gott, ja, wo der Mensch sich von Gott losgelöst hat, ihn zum Lügner gemacht hat, zu einem hinterhältigen Betrüger, der den Menschen etwas Gutes vorenthält. Und das fand ich interessant als ein Argument gegen die Evolutionstheorie. Ja. Nämlich, man stelle sich vor, der Unterschied zwischen einer Ameise und dem Menschen. Was geht in so einer Ameise vor? Wie tickt die? Was denkt die? Wie primitiv muss sie die Welt sehen? Alle ihre Gedanken, falls sie überhaupt so etwas hat über die Welt, die sind aus unserer Perspektive komplett falsch. Die müssen komplett falsch sein. Was weiß die schon über die Welt? Und wie sie die Welt wahrnimmt, das muss komplett falsch sein. Aber jetzt stellen wir uns einmal vor, diese Entfernung vom Menschen zur Ameise, jetzt nochmal potenziert, vielleicht zehnfach. Und jetzt ein höher entwickelter Mensch, ja, Blödsinn natürlich, aber wie müsste der jetzt auf uns hinabschauen? Der müsste uns noch niedriger sehen als wie die Ameise. Alle unsere Gedanken, was haben die für einen Wert? Versteht ihr, da ist keine Grenze gesetzt. Da ist keine Grenze gesetzt. Und auch hier kannst du wieder keine Wahrheit begründen. Ja? Nicht, wenn es keinen Gott gibt, der den Menschen in sein Ebenbild geschaffen hat. Ich kann eine Ameise gerne versuchen, ja, die Gebrauchsanweisung von meinem Smartphone hier vorzulesen, die kann damit nichts anfangen. Aber wenn dein allmächtiger Gott ist, der uns in sein Ebenbild geschaffen hat, als ein ansprechbares Du, und dem offenbart es sich dann hast du eine Grundlage für Wahrheit. Ja. Aber auch hier, die Logik. Im Anfang war das Wort, im Griechischen steht Logos. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Und alles ist durch ihn geworden, durch den Logos. Da steckt nicht nur das Wort drin, sondern auch Weisheit, Wissen, Logik, Lehre, Vernunft, Verstand. Und wir sollen logisch denken, weil Gott logisch ist. Er ist der Logos selbst. Und schau mal, die Eigenschaften der Logik, die Denkgesetze der Logik, die müssen nicht materiell sein. Ja, die kannst du nicht greifen, die kannst du nicht einfrieren, die kannst du nicht färben, die kannst du nicht in Scheiben schneiden. Sie ist nicht materiell. Die kannst du nicht greifen. Das ist etwas Unsichtbares. Und sie muss auch überall, also universell, sie muss überall gültig sein. Die, wie in meinem Kopf, so am anderen Ende der Welt, ja, der Erdkugel oder in der ISS, Raumstation, die müssen überall gleichermaßen gelten und sie müssen unwandelbar sein. Und jetzt schaut mal, ein Universum ohne Gott hat die gegenteiligen Eigenschaften. Die Denkgesetze der Logik müssen immateriell sein, aber ein Universum ohne Gott ist rein physikalischer Natur, rein materiell. Und alle Materie ist raumzeitlich gebunden. Der Präsenter hier kann nur hier in meiner Hand sein oder in der anderen Hand. Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Und alles wandelt sich, alles im Wandel begriffen. Auf der anderen Seite die Eigenschaften Gottes. Gott ist Geist, Gott ist immateriell. Er ist allgegenwärtig und er ist unwandelbar. Als Christ habe ich eine Grundlage für die Denkgesetze der Logik. Ohne Gott sprudeln hier nur, ja, zischt und fisselt es im Kopf wie bei so einer Fanta, die man geschüttelt hat und aufmacht. Ja, hier, die sind deckungsgleich. Man hat eine Grundlage von vornherein für die Denkgesetze der Logik. Also die Logik ist von Gott so wenig zu trennen wie Feuchtigkeit vom Wasser. Gott ist logisch, er ist Weisheit, er ist Vernunft, er ist Verstand, er ist die Wahrheit selbst, er ist das Leben. Ja. Und Wissenschaft an sich, feine Sache. Ich bin überzeugt, bei der Geburt unseres ersten Kindes wäre unser Sohn gestorben, wenn wir nicht so weit fortgeschritten wären. Bei der zweiten Geburt wäre meine Frau verblutet, wäre sie gestorben. Also ich bin ein Freund der Wissenschaft. Aber über die Wissenschaft muss man eben wissen, dass sie keine Methode der Wahrheitsfindung ist. Die naturwissenschaftliche Methode kann keine Wahrheit begründen. Und wer etwas anderes behauptet, der ist schlicht ignorant. Oder er belügt dich, er will bei dir irgendwie punkten. Du kannst unmöglich Wahrheit begründen durch die naturwissenschaftliche Methode. Die naturwissenschaftliche Methode ist höchst effektiv, höchst hilfreich, die Umwelt durch Voraussagen zu unserem Gunsten so zu gestalten, dass wir einen Vorteil daraus genießen, dass ich hier ein iPad habe, einen Supercomputer in der Hosentasche mit mir herumtrage. Dafür ist sie gut. Pragmatisch, sie hilft uns. Aber sie führt zu keiner Wahrheit. Sie kann keine Wahrheit begründen. Ich denke an meinen Physiklehrer an der Berufsoberschule, da ist es mir, später ist mir das klar geworden, da war ich schon bekehrt, aber in den Anfangs schon, da war ich noch ein geistliches Baby, am Baby im Glauben. Und später habe ich darauf zurückgegriffen, hat er doch gesagt, und das stimmt tatsächlich, ja. Nur mal zu verstehen, wie das funktioniert, das naturwissenschaftliche Arbeiten. Jetzt ganz grob gesagt, der Mensch schaut in die Welt, beobachtet etwas und dann versucht er, sich das zu erklären. Er formt Modelle, Hypothesen. Und die testet er dann. Der Lehrer hat gesagt damals, ja, damals, schaut mal, einfach nur um zu zeigen, dass naturwissenschaftliche Methode äußerst hilfreich ist, wir einen Nutzen davon genießen, aber sie nicht zur Wahrheit führt. Er hat gesagt, schaut mal, damals hat man etwas beobachtet, den Himmel und die Sterne und ihre gleichmäßige Bewegung. Und der Gedanke war, das Modell, das in den Köpfen war, okay, das sind irgendwie Glaskuppeln über der Erde und auf diesen Glaskuppeln, da rollen die Sterne umeinander. Ja, total abwegig, aber man hat einen Nutzen davon gehabt. Man konnte ganz genau voraussagen, ja, wann, wo, welcher Stern ist. Man konnte auf dem Meer plötzlich navigieren und so weiter. Aber dann wurden neue Beobachtungen gemacht und das wurde hinfällig. Ja, und so ist das von Anfang an des Forschens des Menschen bis heute wird das so sein, dass man Dinge beobachtet, ein Modell formt und man gewinnt einen Nutzen daraus. Man kann das sich nutzbar machen, sogar in ganz erstaunlicher Weise. Aber es werden neue Beobachtungen kommen und dann müssen die alten Modelle entweder ganz stark verändert werden oder komplett verworfen werden. Und das sind immer so im wahrsten Sinne des Wortes Quantensprünge, ganze Paradigmenwechsel. Das ist nicht so ein kleiner schleichender Prozess. Ja. Und überhaupt war erst das christliche Weltbild dafür verantwortlich. Es war notwendig. Das ist eine komplett falsche Vorstellung zu meinen, ja, man müsste nur lange genug warten, dann würde dieses Phänomen moderne Wissenschaft von alleine auftauchen. Das ist nicht so. Es hat ganz konkrete Vorstellungen gebraucht, einen Denkrahmen, nämlich, dass da ein intelligenter Gott ist, der ein Gott der Ordnung ist, nicht des Unfriedens, wie es in der Bibel heißt. Und die Wissenschaftler, zum Beispiel Johannes Kepler, hat gesagt, er möchte Astronomie treiben, er war ein Astronom. Astronomie treiben heißt, die Gedanken Gottes nachlesen. Und wir merken, das klingt überhaupt nicht irgendwie wissenschaftsfeindlich. Nein, im Gegenteil, die haben Alchemie betrieben und so weiter und so fort, weil Gott der Logos ist und in alles eine Ordnung geschaffen hat, wollten die Menschen damals diese Ordnung entdecken und haben geforscht. Die Fachleute, die sich damit auseinandersetzen, Erkenntnistheoretiker in Bezug auf die Wissenschaft, Wissenschaftstheorie, die sehen im Mönch des Mittelalters den geistigen Vorfahren des modernen Wissenschaftlers. Ja. Ein großes Problem ist zum Beispiel das hier. Warum haben wir es bei dem derzeitigen Stand in der Naturwissenschaft immer mit dem derzeitigen Stand des Irrtums zu tun? Das wird tatsächlich so gesagt. Wir haben es immer mit dem derzeitigen Stand des Irrtums zu tun. Man kann nämlich keine Wahrheit begründen. Man kann sich nur emporirren, wie es genannt wird. Man kann nur zeigen, dass etwas nicht wahr ist, aber man kann nie zeigen, dass etwas wahr ist. Und das liegt eben daran, ich sage immer, man stelle sich vor, im gesamten Universum gibt es 100% an Informationen. Und dann frage ich meinen Gegenüber, wenn ich uns als Menschen jetzt 1% gönne, ist das viel oder ist das wenig? Diese Informationen, die gespeichert sind in Büchern, Datenträgern, Servern dieser Welt, ist das viel oder wenig? Oh, das ist viel zu viel, wir haben noch lange nicht 1%. Und dann die einfache Frage, woher wissen wir dann, dass diese restlichen 99%, von denen wir ja keine Ahnung haben, um was es sich handelt, diesem 1% vermeintlichen Wissens nicht komplett widersprechen? Und das ist das eigentliche Problem. Wenn mir jemand sagt, aber die Naturwissenschaft hat bewiesen, dann frage ich, Moment, kann es sein, aufgrund dieses Fakts, dieses Sachverhalts, kann es sein, dass schon nächste Woche eine Reihe sensationeller, neuer, völlig ungeahnter Beobachtungen gemacht werden, die das, was du jetzt als bewiesen ansiehst, dass das dann als hinfällig sich erweist? Muss er sagen, ja, weil er nicht weiß, was er nicht weiß. Und das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft sein. Diesen einen Ausspruch schreibt man Albert Einstein zu, aber ich habe im Internet gegoogelt und es ist nicht gesichert, aber es ist wahr, jedenfalls. Er soll gesagt haben, in 500 Jahren wird man über meine Thesen lachen. Weil sich das überholt, ja, hat sich, glaube ich, auch bei den Schwaben im Volksmund so niedergeschlagen. Die sagen immer, ach, das ist ja so alt, das ist schon gar nicht mehr wahr. Ja, da schlägt sich das so ein Stück weit nieder. Und da gibt es wirklich auch moralisch, passt mal auf, ich nenne es das Problem der neuen Information. Das ist dasselbe Problem, jetzt nur im moralischen Bereich. Passt mal auf, was passiert. Ich skizziere jetzt ein Bild, ich gebe euch ein bisschen Informationen, 1%. Und dann gebe ich euch nicht ganz 99, einfach nochmal 1% drauf. Da ist ein Mann und er nimmt ein scharfes Messer und sticht einem jungen Mädchen mitten in die Brust. Und da schüttelt es uns erstmal, ja, so, boah, wie schlimm, was für ein Unmensch, wie kann er nur? Und jetzt kommt die zusätzliche Information. Das ist ein Chirurg mit einem Skalpell. Er will eine Operation am Herzen vornehmen und das Leben dieses Mädchens retten. Und plötzlich kippt das ganze Bild ins Gegenteil. Jetzt könnte ich sie eigentlich noch weiter treiben, ja. Jetzt gebe ich nochmal ist ein bisschen makaber, verzeiht, ja. Ich gebe jetzt eine weitere Information hinzu, aber es ist ein verrückter Wissenschaftler. Er will sie nur am Leben erhalten, um sie lebendig Krokodilen zum Fraß vorzuwerfen. Aber gibt es wieder ins Gegenteil. Und so, jedes Mal, wenn eine neue Information kommt, kann es plötzlich ins komplette Gegenteil umschlagen. Und darum ist überhaupt der Mensch prinzipiell niemals in der Position, Gott irgendwelche moralischen Vorwürfe zu machen. Weil Gott alles weiß. Auch was im Jenseits ist. Er kennt alles über alles. Der Mensch ist niemals in der Position, Gott irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ach ja, die Zeit läuft. Es gibt so viele schöne Sachen zu sagen. Das hier zum Beispiel. Ah ja, wir wollen es da. Ich muss weitergehen hier. Also zu viele Leute meinen, bei der Auseinandersetzung ging es darum, unterschiedliche Belege zu finden. Seht ihr das? Ja, hier. Die kramen in der Welt rum, ja. Alle Beobachtungen, Funde und so weiter. Und hier Beweise für die Schöpfung, Beweise für die Evolution. Und es scheint hier die dreieckigen Belege von der Form her ganz anders als die viereckigen und weniger. Und hier sind viel mehr für die Evolution. Das ist so der scheinbare Eindruck, ja. Aber in Wahrheit ist das tatsächlich so, dass es um die Deutung ein und desselben Belege geht. Es geht nicht darum, dass es hier irgendwelche Belege gäbe, die für die Schöpfung, für Kreation, intelligente Schöpfung, Intelligent Design oder so weiter sprechen würden und die anderen Sachen würden für die Evolution, für eine natürliche Entstehung von allem sprechen. Das ist nicht so. Es geht immer um die Deutung ein und derselben Beobachtungen. Ja? Und dann wird halt gestritten, und entscheidend ist halt die Grundlage, auf der man steht. Der christliche Wissenschaftler oder Denker sagt, das biblische Weltbild ist wahr. Und darauf baut er seine Forschung auf. Der andere sagt, nein, der Mensch selber entscheidet, was Wahrheit ist. Und da, diese Grundlage, das Weltbild letztendlich, das der Mensch mitbringt, bestimmt die Denkweise. Ja, man beobachtet hier Sachen und dann bestimmt das hier die Denkweise. Und dann werden diese Beobachtungen gedeutet und es werden Bücher geschrieben und so weiter und so fort. So läuft das in Wahrheit ab. Das ist das Entscheidende. Ach so, ja, hier, Verzeihung, hier habe ich eine schöne Pfeile reingemacht. Jeder hat seine Deutungslinse letztendlich. Ja. Wie das konkret aussieht, nehmen wir den Grand Canyon, ja, diese große Schlucht, das ist der Grand Canyon, da fließt so ein Fluss durch. Und wenn jetzt hier jemand mit einem evolutionistischen Weltbild das beobachtet, dann sagt er folgende zwei Sachen. Aha, ganz klarer Fall, hier. Wir haben hier ganz lange Zeiträume, Millionen von Jahren und ein bisschen Wasser. Das hat sich hier durchgefressen. Ein Wissenschaftler oder ein Beobachter mit einem biblischen Weltbild, der würde sagen, gerade andersherum. Relativ kurze Zeit, aber ganz viel Wasser. Sintflut. Er ist ein Katastrophist, ein sogenannter Katastrophist. Das sagt, das ist das Ereignis einer Naturkatastrophe. Und man hat da tatsächlich Belege, als da eine Vulkan, Mount St. Helena, gell, in einem Maßstab von 1 zu 40, glaube ich, ist das so etwas entstanden, innerhalb von Tagen. Ja? Also der hat tatsächlich eine Grundlage dafür. Es hängt alles von der Deutung ab. Oder DNA, alles Leben beruht auf DNA. Ein Evolutionist schaut sich das an, also ein Vertreter der Evolutionstheorie, jemand, der ein naturalistisches Weltbild mit sich bringt. Ah, ganz klar, gemeinsame Abstammung. Ein Christ schaut sich das an und sagt, nee, gemeinsamer Schöpfer. Ja. Gut, dann gibt es noch so Rettungsversuche. Also auf jeden Fall, jeder hat seine Brille und niemand kann die Wahrheit erkennen. Und es gibt auch keine nackten Fakten. Gibt es nicht. Nackte Fakten gibt es nicht. Nackte Fakten wären nicht gedeutete Fakten und darum stumme Fakten. Die würden dir gar nichts sagen, deine Beobachtungen, wenn du sie nicht deuten würdest. Und wie du die Sachen deutest, hängt immer von dem Weltbild ab, von deinen Glaubensüberzeugungen, die du an die Dinge heranträgst. Also, der Mensch hält die Wahrheit nieder. Das ist der zweite Punkt. Ich gehe mal ein bisschen Stoff. Ich überspringe ein paar Sachen, die nicht ganz so relevant sind. Das ist die zweite Wahrheit über die Wahrheit. Der Mensch hält die Wahrheit nieder. Das ist, was die Bibel ganz deutlich sagt. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 gibt sie eine ganz grundlegende Aussage. Paulus holt hier von ganz Anfang an, setzt er an und holt aus und sagt, denn es wird offenbart, der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Der Mensch von seinem Wesen her ist jemand, der die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhält. Manche Übersetzungen sprechen von, der die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzt oder aufhält. Das ist das Wesen des Menschen. Habt ihr gleich ein paar Beispiele? Das lassen wir mal. Obwohl, lesen wir das. Das ist lustig. Das erheitert ein bisschen. Ein Mann entwickelte ein ungewöhnliches psychisches Leiden. Er war fest davon überzeugt, tot zu sein. Seltsam, ja? Also seine besorgte Ehefrau und Freunde bemühten sich vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, da er für alles eine Erklärung parat hatte. Er argumentierte, dass er sich nur aufgrund von Nervenzuckungen bewegen und sprechen könne. Beharrlich und nachdrücklich behauptete er immer wieder, dass er gestorben sei. In ihrer Verzweiflung wandten sich seine Familie schließlich an einen Psychiater. Dem Psychiater ging es aber nicht besser, also führte er einige Untersuchungen durch und präsentierte dem Mann die Laborberichte. Doch der Patient entgegnete: Ach, Herr Doktor, wer kann schon sicher sein, dass die Unterlagen nicht vertauscht wurden? Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass im Labor ein Fehler passiert wäre. Bitte, Sie müssen mir glauben, ich bin tot. Der Psychiater gab aber nicht auf und war fest entschlossen, den Mann zu heilen, indem er ihn davon überzeugte, dass tote Menschen nicht bluten. Er las ihm medizinische Texte vor und ließ ihn Autopsien beobachten und einiges mehr. Nach wochenlangen Bemühungen gab der Patient schließlich nach und sagte: Na gut, Sie haben mich überzeugt, tote Menschen bluten nicht. Und der Psychiater nahm eine kleine Nadel und stach damit in einen Finger des Mannes, worauf sofort ein wenig Blut hervorquoll. Der Mann sah mit aschfahlem Gesicht auf seinem Arm und rief aus: Meine Güte, Tote bluten doch. Was ist passiert? Wir haben gesehen, er hat Glaubensüberzeugungen gehabt. Und es gibt unterschiedliche Glaubensüberzeugungen. Manche, die sitzen ganz tief. Bei ihm war das, dass er gestorben war. Und dann hat er eine zweite Glaubensüberzeugung hinzugenommen, dass Tote nicht bluten können. Und als die in Konflikt geraten sind, hat er die andere aufgegeben zugunsten derer, dass er tot ist, dass er gestorben sei. Ja? Und das muss man wissen, das ist ganz wichtig. So funktioniert das nämlich, wenn du jemandem irgendwelche Gottesargumente, erfüllte Prophetien für die Bibel gibst. Er hängt mit dem Herzen daran, dass es Gott nicht geben möge. Da können wir morgen einiges darüber hören. Da habe ich einige Zitate von Atheisten, die das ganz offen zugeben. Ich will nicht, dass es Gott gibt. Es ist meine Hoffnung, dass es Gott nicht gibt. Ich will nicht, dass das Universum so ist. Das schauen wir uns dann aber morgen dann an. Und ganz, ganz krass habe ich das hier empfunden zwischen einer Diskussion oder in einer Diskussion zwischen John Lennox und Peter Atkins. Can science explain everything? Kann die Wissenschaft alles erklären, war das Thema. Und dann sitzen die zusammen am Ende und dann kommen Fragen aus dem Publikum. Und eine davon war, und die hat er erst einmal an den Atheisten Atkin, der Physiker ist, gerichtet: Welche neuen Beweise wären ausreichend, um die Redner dazu zu bringen, die gegenteilige Ansicht zu vertreten? Und er hat viele Debatten gehabt, dieser Atkin. Und, Verzeihung, dann sagt er hier: Also, wenn ich das zuerst von dir, Peter, also der Atheist, erfragen darf. Gibt es irgendeine Art von Beweis, den John vorbringen könnte, der dich tatsächlich dazu bringen würde, deine Meinung zu ändern? Und sagt er: Ich denke, das ist sehr interessant. Ich habe mir diese Frage früher schon gestellt. Gibt es irgendeinen Beweis, der mich in das Glaubenslager umschwenken lassen würde? Und ich kann einfach keinen denken. Das ist vom Englischen übersetzt etwas holprig. Ich denke, wenn ich mir selbst sage, dass ich einem Beweis zustimme, dann zeigt das, dass ich verrückt geworden bin. Und dann fragt ihn der Moderator, Justin Briley: Sagst du also, deine Position ist in diesem Sinne unfalsifizierbar? Man kann deinen Atheismus überhaupt nicht widerlegen, grundsätzlich nicht, da kann man nicht dran rütteln, komme, was wolle. Und dann sagt er: Ja, denn selbst wenn ich am Fuße eines Kreuzes stünde und die Auferstehung vor meinen eigenen Augen sehe, würde ich es auf eine Halluzination zurückführen. Wie bei diesem Mann, der gedacht hat, dass er gestorben sei. Er würde, ja, dass es Gott nicht gibt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, das ist die grundlegendere, die tiefer gehaltene Glaubensüberzeugung, es darf keinen Gott geben. Und selbst wenn du ihm das beweisen würdest, er würde lieber seinen Verstand verwerfen, dann bin ich wahnsinnig geworden. Aber die hier behält er, diese Glaubensüberzeugung, daran hält er fest. Das ist ein ganzes Leben. Und das muss man verstehen, dass der Mensch so gestrickt ist, dass er die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhält. Er will Gott nicht. Er will autonom sein. Autonom. Das kommt aus dem Griechischen. Autos, nomos. Nämlich selbst und nomos, das Gesetz. Der Mensch will autonom sein. Er will sich sein eigenes Gesetz sein. Und ein Gott, dem Wahrheit offenbart, wie es wirklich um ihn bestellt ist, vor dem er verantwortlich ist, dem mit so unangenehmen Wahrheiten konfrontiert wie: Ich bin heilig, vollkommen heilig und absolut gerecht, und du bist es nicht. Du bist schuldig, du bist ein Sünder, du bist verdorben, du brauchst eine Erneuerung deines Herzens. du bist von Grund auf verkehrt und ich will dich heilen. So wie es bei hier in dieser Welt Gesetze gibt, Gerichte, Richter und Gefängnisse, so habe auch ich mein Gesetz. Das hast du täglich mehrfach gebrochen. Ich werde einen Gerichtstag einberufen. Ich werde der allwissende, unbestechliche Richter sein. Auch ich habe mein Gefängnis. Unangenehm, aber nicht fremd. Und mit diesem Wissen kann der Mensch nicht durch den Tag gehen. Er muss Gott niederhalten, das Wissen um Gott niederhalten. Aber da beschäftigen wir uns dann morgen etwas eingehender darüber. Und interessanterweise ist es das, was wir in der Bibel lesen. Der Bericht in Lukas 16, wo der Herr Jesus selbst berichtet, da war dieser arme Lazarus und er lebte vor der Tür eines Reichen, lag er mit Geschwüren und so weiter. Und beide starben dann, kamen ins Totenreich und er sagte, dieser Reiche, als er an einem unschönen Ort war und Abraham im Paradies gesehen hat, nämlich im Schoß Abrahams, das ist ein Sprachbild für das Paradies, er hat gesagt, Vater Abraham, schick Lazarus zurück ins Haus meiner Eltern. Ich habe 5 Brüder, damit sie nicht auch an diesen Ort kommen. Und dann sagt er, sie haben Mose und die Propheten da. Sie haben die Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit. Auf die sollen sie hören. Nein, sondern wenn einer aus den Toten zurückkehrt, dann wird Peter Atkins glauben. Nein, er wird seinen Verstand verwerfen. Er wird sagen, ich halluziniere, ich bin verrückt geworden. Und genau das sagt er hier, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, das heißt, wenn sie nicht auf den Gott, der sich hier geoffenbart hat und das Weltbild, die Wahrheit, die er hier geoffenbart hat, wenn sie darauf nicht hören, wenn sie nicht überzeugt werden, wenn einer aus den Toten aufersteht. Also ganz akkurat, wie die Bibel die Zustände beschreibt. Also jeder Mensch, ich sage immer, hat so eine Art eingebauten Skeptikometer. Und sobald es zu diesen unangenehmen Wahrheiten kommt, ja, wenn es um Wahrheiten geht, wie er schnell reich wird, zum Beispiel, die nimmt er lieben gerne an, da der grüner Bereich, ey, Dampf raus aus dem Kessel, ja, schön auf grün. Aber hey, Gott existiert und ist heilig und gerecht und du nicht, du brauchst Vergebung deiner Schuld. Er hat Jesus in die Welt gesandt und ist am Kreuz für deine Schuld gestorben, damit du durch den Glauben aus seiner Gnade gerecht gesprochen werden kannst, gerettet werden kannst. Dann wird aufgedreht, ja, bis der Kessel fast platzt, bis in den roten Bereich. Da kommt nichts durch. Was meint ihr, wer das hier gesagt hat? Ich habe meine besten Jahre damit zugebracht, meinen Mitmenschen Freude zu bereiten, damit sie im Leben ein bisschen Spaß haben. Zum Dank dafür werde ich nun beschimpft und verfolgt. Das war niemand anderes als Al Capone, einer der berüchtigsten Gangster, die Geschichte kennt. Oder zwei Pistolen, Crawley hatte geheißen, zwei Pistolen Crawley, der hat so viele Polizisten erschossen und irgendwann ist er der Polizei in die Falle gegangen, hat sich im Haus seiner Geliebten verschanzt. Ich glaube, an die 150 Polizisten waren dort, haben sich auf den Häusern verschanzt mit Maschinengewehren, haben über eine Stunde lang in so einem New Yorker Viertel, dass sich einen Schusswechsel geliefert. Und er war dort verschanzt, wurde dann dort gefunden, ja, man hat Löcher ins Dach geschlagen, Tränengranaten reingeworfen, um ihn auszuräuchern. Und irgendwann sind die halt rein, weil er mit mehreren Schusswunden da lag, hinter einem Sessel versteckt und blutete aus mehreren Wunden. Und neben ihm fand man einen Zettel. In dieser Brust schlägt ein müdes, aber gütiges Herz. An alle, die es angeht. In meiner Brust ist ein müdes, aber gütiges Herz, das keinem Menschen ein Leid zufügen könnte. Ja, es war ein Massenmörder, ein Serienkiller. Und als er dann auf dem elektrischen Stuhl gelandet ist, dann hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt davon, dass ich so viele Menschen ermordet habe. Da hat er gesagt, das habe ich jetzt davon, dass ich mich verteidigt habe. Er hält die Wahrheit durch Ungerechtigkeiten nieder. Und hier der Zirkusdirektor, hätte ich fast schon gesagt, der Direktor des Hochsicherheitsgefängnisses Sing Sing, ja, er hat dann geschrieben in einem Brief auf Anfrage von Dale Carnegie, falls er so heißt, Carnegie, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht gerade. Nur wenige Verbrecher in Sing Sing halten sich für schlecht. Sie betrachten sich als Menschen wie Sie oder ich. Sie sind jederzeit mit Erklärungen und Begründungen zur Hand. Jeder kann Ihnen haargenau sagen, warum er einen Safe knacken oder den Revolver ziehen musste. Die meisten versuchen ihre asoziale Handlungsweise durch mehr oder weniger fadenscheinige Argumente sogar vor sich selbst zu rechtfertigen und sind überzeugt, dass man sie nie hätte einsperren dürfen. gesundes Selbstbild, ja. So ist der Mensch gestrickt. Und darum sagt die Bibel konsequenterweise, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, also jemand, der dem Herrn dient, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott, und jetzt kommt's, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden. Normalerweise geht man den Weg, dass man sagt, komm, ich zeige dir durch erfüllte Prophetien, die Jahrhunderte vorher gesagt wurden und dann sich später erfüllt haben, zeige ich dir, dass das das Wort Gottes sein muss. Ich zeige dir geschichtliche Belege für die geschichtliche Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel und. Oder die ganzen Fakten, die es gibt für die Auferstehung Jesu, und die sind wirklich beachtlich. Ja, so fest verbürgte historische Daten, die selbst die liberalsten und radikalsten Bibelkritiker eingestehen müssen, weil sonst ihr akademischer Ruf Schaden leiden würde. Und die werden durch die Auferstehung erklärt und durch sonst nichts anderes. Aber selbst das, ja, man versucht den Weg zu gehen, ich zeige dir die Wahrheit, ich beweise dir die Wahrheit, damit du Buße tust, damit du hier umdenkst, vom Unglauben hin zum Glauben. Ja? Von der Rebellion gegen Gott hin zur Dienst und Liebe zu Gott. Aber die Bibel sagt, nee, es muss andersrum geschehen. Der Mensch muss zuerst Buße tun über dieses Niederhalten der Wahrheit. Und dann wird er die rettende Wahrheit erkennen. Das ist, worauf es letztendlich ankommt und wozu Christen jetzt seit 2000 Jahren Menschen rufen. Dass der Mensch kapituliert und vor Gott ja, die Wahrheit Gottes akzeptiert. Du bist heilig und gerecht, ich nicht. Ja, ich brauche Vergebung. Das ist sehr schmerzhaft, sehr demütigend. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit und die kann einen frei machen. Wenn ihr meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt der Herr Jesus. Die Wahrheit macht tatsächlich frei und der Herr Jesus sagt, was ist Wahrheit, um das zu beantworten? Heilige sie, der Jesus betet zu Gott, seinem Vater, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn jemand weiß, wie diese 100% sind, dann ist es Gott. Er ist allwissend. Und nur er kann uns bestimmte Dinge so offenbaren, zum Beispiel hier, dass wir sie mit absoluter Gewissheit wissen dürfen. Er ist die Wahrheit. Und jetzt gäbe es noch einiges zu sagen. Es ist schon Viertel nach. Ich mache ganz kurz nur, warum. Warum kann nur Gott das offenbaren? Ich will sagen, mal ganz kurz das hier noch. Wir können nicht alle Weltbilder studieren und nacheinander uns vornehmen, kennenlernen in der Tiefe und dann nachweisen, ach, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Was wir machen können ist aber, wir können alle Weltbilder in drei Gruppen teilen. Wirklich, alle Weltbilder kannst du in drei Gruppen, in drei Kategorien teilen. Die einen sagen, es gibt nur die Welt. Damit sind wir sehr gut vertraut. Der Naturalismus, Physikalismus, Materialismus, das ist das, was in der Schule, an den Unis, am Arbeitsplatz als Standard unausgesprochen vorausgesetzt wird. Es gibt nur die Welt. Die anderen sagen, es gibt nur Gott. Hinduismus, Buddhismus, New Age und so weiter. Eigentlich gibt es nur Gott. Und alles, was wir so wahrnehmen, ist Maya, ist Illusion. In Wahrheit gibt es nur eine Sache und das ist Gott. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, es gibt sowohl Gott als auch die Welt. Da ist das Christentum, Judentum, Christentum, Islam und noch einige wenige, die sagen, da gibt es einen persönlichen Gott, der alles erschaffen hat, der ist intelligent und der hat den Menschen erschaffen und die Welt. Und hier haben wir einiges gesehen. Wir haben gesehen, es gibt Wahrheit, notwendigerweise, aber man kann sie nicht leugnen. Und wenn man das versucht, wird es absurd. Man kann Wahrheit nicht leugnen, ohne sich selbst der Absurdität zu überführen. Und auf der anderen Seite können wir zeigen, hier ist kein persönlicher Gott, der sich dir offenbaren könnte. Es ist alles nur Illusion. Da sage ich immer, wenn alles eins ist, dann ist dein Geldbeutel mein Geldbeutel. Kann ich den haben? Ja. Ich glaube, viele Diebe, denke ich mir, die müssten eigentlich dieses Weltbild haben. Die glauben, alles ist eins, nämlich meins. Ja. Die überzeugen sich davon, alles ist eins, nämlich meins. Und wenn es keinen Unterschied gibt und es wirklich nur eine Sache gibt, dann hast du ja auch keine Grundlage für Wahrheit, die du ausdrücken könntest in Worten. Auch diese Scheitern, das können wir noch näher drauf eingehen. Also was wirklich bleibt, ist das hier. Und da kann man wirklich zeigen, dass ohne die Trinität Gottes, ohne Vater, Sohn, Heiliger Geist, ohne die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, ohne dass der Sohn genauso Gott ist wie der Vater, ist keine Sündenvergebung möglich. Und da scheiden Zeugen Jehovas aus, da scheiden Muslime aus. Jedes Weltbild, das keinen Erlöser hat, der sowohl Mensch als auch Gott in einer Person ist, hat keine Grundlage für die Vergebung der Schuld. Und das ist das eigentliche Evangelium, die gute Botschaft. Nämlich, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, weil unsere Sünden gegen den ewigen Gott haben ewige Konsequenzen. Unsere Sünden gegen den ewigen Gott haben ewige Konsequenzen. Und darum musste jemand an unserer Stelle sterben, der selbst ewig ist. Entweder ich muss in alle Ewigkeit die Konsequenzen für meine Sünden tragen, oder ich habe einen Erlöser, der selbst ewig ist und meine ewige Schuld auf sich nehmen und sühnen kann. Und darum sagt die Bibel, weil wir Fleisches und Blutes teilhaftig sind, ja, weil wir Menschen sind, ist er gleicherweise dessen teilhaftig geworden. Er ist Mensch geworden, weil wir Menschen sind, um uns zu erlösen. Er musste das werden, was wir sind. Er musste das werden, was ich bin, damit er meinen Platz, ein Mensch für Menschen, damit er meinen Platz einnimmt, seinen Kopf hinhält. Gleichzeitig musste er aber so groß sein wie meine ewige Schuld, wie der ewig ist, gegen den ich mich versündigt habe. Damit er an meiner Stelle seinen Kopf hinhält. Und jede religiöse Weltbild, das vielleicht hier hineinfallen mag, aber keinen Erlöser hat, der Gott und Mensch in einer Person ist und als Stellvertreter für die Sünden gestorben ist, das gerechte Gericht, das gerechte Urteil getragen hat, hat keine Grundlage für die Vergebung der Sünden. Und das ist gravierend und deswegen wirklich ist nur Jesus Christus, der den Menschen erlösen kann. Nur im christlichen Glauben gibt es Erlösung. Nur dort haben wir jemanden, der Gott und Mensch ist und so die Brücke bildet in die Ewigkeit zu Gott und zu uns in die Zeitlichkeit und beide verbindet. Das ist, was ein Priester macht, ein Kohen, ein Nahebringer. Ein Priester ist jemand, der ein Opfer bringt und den heiligen Gott mit dem sündigen Menschen zusammenbringt. Und Christus ist der wahre Hohepriester, der sich selbst hingegeben hat, um den heiligen Gott und Menschen zusammenzubringen. Er ist die Brücke, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und deswegen rufen wir zu Jesus, weil man ihn wirklich kennenlernen kann. Er ist voller Liebe, Geduld und Barmherzigkeit. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen sanftmütig und demütig. Ich will euch Frieden geben für eure Seelen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Das ist der Herr Jesus, der den Thron verlässt, der König, der den Himmel verlässt, sich hier bespucken, schlagen und kreuzigen lässt, um die, die ihm der Vater gegeben hat, auch zu erlösen. Und jeder, der kommt und glaubt, wird gerettet. Der Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nicht wird vielleicht, eventuell, wenn es gut läuft, er hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht. Er ist vom Tod in das Leben hinübergegangen. Es gilt hier, Jesus anzurufen, im Gebet zu ihm zu rufen und ihn anzunehmen als Retter. Und wer das noch nicht gemacht hat, wer hier Fragen zu all dem, was gesprochen wurde, das war viel, ich weiß. Hier haben wir einen Raum, ja, das ist so ein kleines Büro hier. Da kann man gerne dazukommen und Fragen stellen. Ich bin dort und beantworte Fragen nach Möglichkeit sehr gerne. Und wenn jemand sagt, ich möchte Christ oder ich möchte Christin werden, wie geht das, wie mache ich das? Dann habe ich eine Zeichnung, die das nochmal wunderbar einfach herunterbricht und beantworte Fragen. Ich stelle keine unangenehmen Fragen, ich beantworte Fragen, die sich ergeben haben eventuell und möchte zeigen, wie man Christ wird, wie man sich bekehrt, wie man zum Glauben an Jesus kommt und dann bete ich für den, der kommt oder die, die kommt. Können mehrere sein, das ist gar kein Problem, einfach nur zu. Und dann zeichne ich diese Zeichnung, erkläre das nochmal und bete. für wer immer kommen mag. Das Angebot steht, deswegen bin ich hier. Wir haben das Zeugnis gehört anfangs, wie das stattfinden kann. War bei mir auch so, ähnlich tatsächlich. Und ja, einfach den Mut haben, das zu tun. Ich würde zum Schluss noch beten, ja, ein kurzes Gebet. Und genau, können wir das Köpfchen neigen. Und ich spreche noch ein kurzes Gebet. Treuer Gott und Vater, wir preisen dich und danken dir jetzt auch für diese Gedanken, die wir haben dürfen, weil du uns in deinem Wort, in der Bibel, dort informierst und wir sehen dürfen, wie es um uns bestellt ist und dass du die Wahrheit selbst bist, dass du uns Wahrheit schenkst und in dieser Wahrheit ist Leben für uns. Sie ist so heilbringend, sie offenbart auch die Gnade, deine Liebe zu uns, dass du so unverdientermaßen herabkommst zu uns und das Leben lebst, wo wir alle versagt haben, sündlos, heilig, bis hin zum Tod am Kreuz, wo du die Schuld aller Menschen auf dich genommen hast und jeder gerecht gesprochen wird, wenn er denn glaubt, wenn er sein Vertrauen auf dich setzt, von sich hin wegschaut, von seiner Unvollkommenheit, von seinen Fehlern und hin auf deine Vollkommenheit und deine Reine, deine Heiligkeit schaut. Und danke, dass uns das angerechnet wird und wir freigesprochen werden, in einem Augenblick uns nicht wie bei allen Religionen da draußen lebenslang abmühen müssen und nie wissen, ob unsere mangelhafte, schwache Leistung reicht von uns schwachen, sündigen, fehlerbehafteten, wetterwenderischen Menschen. Aber du, der vollkommene Mensch gewordene Gott, hast alles für uns gemacht, damit wir Gnade empfangen dürfen und sofort ewiges Leben und Vergebung unserer Schuld empfangen dürfen und eine Vater-Kind-Beziehung mit Gott aufbauen dürfen durch dich, Jesus Christus, den Sohn. Und da preisen wir dich und danken dir. Ja, rühre die Herzen an, die das noch nicht ergriffen haben. Und ziehe, Vater, die Menschen, die noch nicht Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, zu deinem Sohn, dass Menschen im Himmel wiedergefunden werden aufgrund dessen, worüber wir uns Gedanken machen dürfen. Das magst du schenken. Amen.